Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Die ukrainische Aktivistin Oleksandra Binat hat uns ganz kurzfristig absagen müssen, weil sie, das ist die gute Nachricht, heute Vormittag ihre Familie an der Grenze erwarten kann. Das hat schneller geklappt als erhofft. Wir wünschen ihr von hier aus alles Gute und mussten natürlich blitzartig switchen. Und deswegen hören Sie jetzt was ganz anderes, vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber sehr interessant. Im Sommer vergangenen Jahres war eine Frau bei uns zu Gast, die sich den Pilzen verschrieben hat. Und zwar nichts Pizza Fungi oder Schimmel, sondern Pilze als Zukunftstechnologie. Man kann Pilze nämlich verwenden für Kleidung, Möbel und irgendwann werden wir womöglich sogar in Häusern wohnen, die größtenteils aus Pilzmaterial gefertigt sind. Die Berufsbezeichnung für so viel Vielseitigkeit, die lautet Professorin für angewandte und molekulare Mikrobiologie an der Technischen Uni zu Berlin. Unser Gast war Professor Vera Meyer und die war damals gerade auch beteiligt an einer Ausstellung mit einer begehbaren Skulptur, die größtenteils aus Pilzmaterial besteht. Und ich fragte sie zuerst danach, ob das denn der erste Schritt zum Wohnhaus aus Pilzen sei.
Im Prinzip ja. Die Ausstellung heißt Tiny Bee, eine künstlerische Ausstellung, an der 10 internationale Künstler, Künstlerinnen beteiligt sind. Und wir alle haben uns die Frage gestellt, wie kann man in Zukunft mit begrenzten Ressourcen leben und trotzdem unbeschwert sozusagen auch leben. Und dass die bewohnbare Skulptur, die wir vorstellen, ist aus Holz und aus Pilzen hergestellt.
Sieht sehr schön aus, wie eine Kombination aus durchlöchertem Lindwurm mit Krokodilhaut. Also die Form, ja. Ist die nach den Nutzen gestaltet oder nach dem Auge, nach dem künstlerischen Blick?
Nach dem künstlerischen Blick von außen haben wir uns inspirieren lassen von einer Raumfahrtkapsel. Und von innen beziehen wir uns auf Pilze.
6 Millionen verschiedene Pilze soll es geben, habe ich in der Vorbereitung auf diese Sendung gelernt und kam selbst nur auf eine Handvoll. Also die man isst, Schimmel auf dem Brot, Hefepilze für Bier oder Sekt oder die Pilze, die medizinisch bedeutsam wurden, weil sie den Menschen das Penicillin erfinden ließen. Und selbst wenn man dann nochmal in sich geht und dann kommt der eine oder andere Pilz dazu, ist man vom Königreich der Pilze, von dem unser Gast Professor Vera Meyer gern spricht, doch sehr weit entfernt. Frau Meyer, worüber staunen Sie eigentlich bei Pilzen täglich neu?
Ja, das Spannende ist tatsächlich ihre Vielfalt, ihre Vielgestaltigkeit. Sie brauchen ein Mikroskop, um Pilze sehen zu können. Pilze sind ja überall, aber wir übersehen sie, weil sie unglaublich klein sind. Auf der anderen Seite braucht man aber für bestimmte Pilzarten auch ein Flugzeug, weil sie so groß sind. Ja, denken Sie an den Hallimasch. Also das sind Quadratkilometer große Myzelnetzwerke, die sie unterirdisch ausbilden.
Und das ist dann einer oder
das ist einer, viele? Das ist eine Pilzart. Und von den 6 Millionen Pilzarten, die es auf der Erde gibt, sind so ungefähr 100, 120.000 erst beschrieben und nur wenige von denen erforscht. Und was wir aber jetzt schon verstanden haben, wir müssen von der Bedeutung her sie gleichsetzen wie Tiere und Pflanzen. Also wir sind es gewohnt immer zu sagen, es gibt Flora und Fauna. Wir müssten aber im gleichen Atemzug sagen, Flora, Fauna, Funga.
Flora, Fauna, Funga. Und die Funga, sagten Sie, die ist überall. Überall. Wir sitzen in einem gut geputzten, ein bisschen sterilen Studio. Wo sind da denn Pilze?
Überall, in ihnen. Auf ihnen, auf ihrer Haut, in ihren Schleimhäuten, in ihrem Mund, in ihrem Darm, auf den Wänden, auf den Tischchen, in der Luft. Wir atmen mit jedem Atemzug ca. 20 bis 40 Pilzsporen ein. Sie sind überall, aber wie gesagt, sie sind mikroskopisch klein. Und deshalb übersehen wir sie.
Ein eigenes Reich. Pilze sind nicht Tiere, nicht Pflanzen.
Korrekt.
Wie kann das sein? Was ist das für ein Reich? Ich hätte sie immer beherzt, den Pflanzen zugeordnet, ist falsch.
Ja, so hat man das früher auch gemacht. Quasi viele botanische Lehrstühle in Deutschland hatten quasi integriert die Pilzforschungsgruppen. Man hat lange gedacht, die Pilze gehören zu den Pflanzen, aber basierend auf den Kriterien, wie man die verschiedenen Organismengruppen sozusagen systematisch sortiert, hat man gesagt, okay, Tiere sind diejenigen, die keine Zellwand haben. Pflanzen sind diejenigen, die eine Zellwand haben, die aus Zellulose und Lignocellulose besteht. Und Pilze haben eine Zellwand, diese besteht aber aus Chitin und aus Glucanen. Und allein basierend auf dieser Definition heraus fallen sie in unterschiedliche Reiche.
Das heißt, für mich jetzt nicht wissenschaftlich runtergebrochen, der Pilz klemmt in den gängigen Kategorien überall und braucht seine eigene. Pilze sind ja auch in der Welt eine prächtige Müllabfuhr. Also ohne Pilze wäre die Welt wahrscheinlich längst erstickt, allein was die an Laub zersetzen, wenn Kompost entsteht. Also kann man sich eine Welt ohne Pilze überhaupt vorstellen?
Dann würde sie so aussehen, wie der Gesteinsbrocken Erde vor mehreren Milliarden Jahren aussah, vor 2-3 Milliarden Jahren. Pilze sind verantwortlich dafür, dass die Pflanzen, die aus dem Wasser kamen, die Wasserpflanzen sozusagen die Landmasse erobern konnten. Pilze leben in Symbiose mit Pflanzen in den Wurzeln. Man schätzt, 90-95% der Landpflanzen, ja, leben in Symbiose und konnten quasi nur so die Erde erobern. Also wir hätten die Bäume unsere Blumen gar nicht ohne Pilze. Und ihre Funktion in der Natur ist im Prinzip, den Kohlenstoffkreislauf am Laufen zu lassen. Totes Pflanzenmaterial, anderes tote organische Material, sei es mikrobieller Natur, sei es tierischer Natur, zersetzen sie und bilden damit quasi den Startpunkt für die neue Nahrungskette.
Also ich merke schon, das nächste verschimmelte Brot, was mir passiert, werde ich etwas liebevoller betrachten, weil noch so viel dahinter steht. Aber nun sind Sie als Biotechnologin dabei, den Pilz als Zukunftswerkstoff zu entwickeln. Wo können Sie sich denn in der Zukunft überall in unserem Leben Pilzwerkstoffe, Dinge gemacht aus Pilzen, vorstellen? Und warum wäre das eine Chance?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir verschiedene Pilze nutzen können, um Werkstoffe, die wir heutzutage aus Erdöl herstellen, komplett ersetzen können. Und da ist auf der einen Seite, können wir auf klassische Schimmelpilze, die, Sie hatten vorhin Penicillin schon erwähnt, aus Penicillium chrysogenum, das ist ein Schimmelpilz. Wir könnten quasi die Stoffwechselfähigkeiten von Schimmelpilzen nutzen, um sogenannte organische Säuren herzustellen. Das machen die in ihrem natürlichen Stoffwechselpotenzial, das haben die. Und aus diesen organischen Säuren können wir sogenannte Plattformchemikalien für die chemische Industrie herstellen, um damit Bioplastik. Also denken Sie an Latex oder denken Sie auch an andere Polymere. Die können wir biotechnologisch herstellen.
Und dann wird daraus ein Haus, ein Tisch, ein Stuhl, ein Fahrrad.
Das wird aus anderen Pilzen, und zwar nicht aus diesen Schimmelpilzen, sondern aus den klassischen Ständerpilzen. Also das sind die Sie auf Wald und Wiese kennenlernen. Also der Baumpilz oder der Giftpilz oder der Speisepilz, den Sie essen. Wir nennen sie Ständerpilze oder korrekt Basidiomyceten. So, und die haben die wunderbare Fähigkeit, Lignocellulose, das ist die Zellwand von Pflanzen, abzubauen. Und während sie sich auf pflanzlichen auf diesen pflanzlichen Materialien, Reststoffe aus der Agrarforstwirtschaft wachsen, kann man daraus Verbundwerkstoffe herstellen. Und diese Verbundwerkstoffe sind etwas, woraus wir die Möbel der Zukunft, die Häuser der Zukunft bauen wollen.
Das sind ambitionierte Pläne. Wenn so ein Möbel der Zukunft nass wird, wächst es dann weiter? Ist doch ein Pilz drin.
Dieser Pilz selber würde nicht weiter wachsen, weil man ihn ja sozusagen inaktiviert hat, bevor man sozusagen das Möbelstück in den Verkauf bringt oder in die Nutzung bringt. Aber sozusagen andere Pilze könnten natürlich auch drauf wachsen. Das ist, wenn man nicht dafür sorgt sozusagen, dass nicht Wasser sozusagen, also nicht Wasser aufnehmen kann, wenn man dafür sorgt, dass es quasi richtig geschützt ist, so wie unsere Möbel, Holzmöbel ja jetzt auch sozusagen geschützt sind durch entsprechende Beschichtung. Und das ist ein wichtiger Teil der Forschung, die jetzt sozusagen am Laufen ist. Wie kann man dieses Material, was ja biologisch hergestellt wird, demzufolge auch biologisch abbaubar ist, für eine gewisse Zeit so stabil halten, dass es eben nicht verschimmelt.
Verschimmelt oder weiter wächst.
Oder weiter wächst.
Eben, die Zukunft unserer Möbel, die ist Kompost. Und Frau Meier, wir haben so grundgut eben über Pilze gesprochen, Zukunftstechnologie, Müllabfuhr der Natur. Ohne Pilze wären wir nichts. Aber die böse Seite gibt es doch auch. Der Pilz, dein Freund, ist nur eine Wahrheit, oder?
immer. Sozusagen es gibt Pilze sozusagen, die sind harmlos, die ernähren sich von totem Material, wir nennen dies Saprophyten. Es gibt auch Pilze, die können pathogen sein, die können quasi Pflanzen befallen oder bedrohen unsere Getreide ernten oder sie können auch Tier und Mensch befallen.
10% der Ernte jedes Jahr gehen durch Pilze
weltweit
verloren. Ich habe mich gefragt, wenn Sie forschen und diesen Bereich ja auch mit Leidenschaft erkunden und benutzen, kann man denn eigentlich auch Pilze mit Pilzen besiegen?
Man kann Pilze mit Pilzen besiegen, weil Pilze quasi auch sogenannte antifungale Substanzen bilden, also um sich selber quasi vor Nahrungskonkurrenten zu schützen, anderen Pilzen.
Der Pilz vom Pilz grenzt sich ab.
Genau. Mhm. Und daran forschen wir an der TU Berlin auch, kleine Proteine, kleine Peptide, die sozusagen, und das ist das Tolle, pilzspezifisch sind, weil sie an der Zellwand Synthese der anderen Pilze ansetzen und dadurch keine Nebenwirkung im Prinzip auf Mensch und Umwelt haben.
Also da kommt noch ziemlich viel auf uns zu. Von Ihnen, damit möchte ich die Brücke schlagen zum Künstlerischen, von Ihnen habe ich den Satz gefunden, Schimmelpilze sind so schön. Der käme den meisten Menschen, Frau Meier, dann doch nicht über die Lippen. Was ist denn so schön? Was erzählt uns so ein Satz über Sie?
Es ist das eine ist die farbliche Ästhetik. Also Sie haben das gesamte Regenbogenspektrum sozusagen an Sporenfarben, die Ihnen Pilze bieten. Aber die wahre Schönheit erschließt sich erst unter dem Mikroskop. Wenn Sie sehen, wie sich das Hyphennetzwerk ausbildet, wenn Sie sehen, wie es wächst, wenn Sie Organellen, Zellkerne zum Beispiel sichtbar machen durch Fluoreszenzmikroskopie, dann haben Sie das Gefühl, schauen Sie wie von einem Flugzeug auf eine Großstadt bei Nacht, wo Sie die Highways sehen können, die Autos, die sich bewegen. Es ist eine wunderschöne Natur, sozusagen Einblick, den man hat in die Natur unter dem Mikroskop.
Haben Sie zu Hause bei sich mikroskopische Pilzaufnahmen an der Wand, so wie andere Leute ein Bild? Oder?
Nein, habe ich nicht, die habe ich im Kopf.
Auch schön. Sie selber nutzen ja Pilze auch, um schöne, sehr eigenwillige Skulpturen herzustellen. Wie inspirieren Sie denn Pilze künstlerisch?
Pilze sind für mich Sinnbild in der Natur, dass eigentlich alles nur Transformation ist und dass man Leben nicht ohne Tod denken kann. Dass Dinge nicht einfach verschwinden, sondern sich transformieren. Und Metamorphose sozusagen als Schlagwort steht für mich sozusagen auch für die Pilze. Und Pilze, die ich im Wald finde, plus Dinge, die vermeintlich wertlos sind, die ich auch im Wald finde, die andere weggeworfen haben oder Dinge, die verrotten, die sammle ich und führe sie in einer neuen Koexistenz zusammen. Und so entstehen quasi Pilzskulpturen, die berichten darüber, wie aus Symbiose wieder Leben entstehen kann. Da berichte ich darüber, wie Dinge, die vermeintlich keinen Wert haben, doch einen Wert haben können. Und ich versuche unserer Forschung damit ein Bild zu geben.
Und wie ist das? Werkeln Sie dann da lange herum oder lassen Sie den Pilz, den Sie mit was anderem zusammen kombinieren, um zu gestalten, lassen Sie ihn dann auch einfach mal wild wachsen?
Ich lasse den Pilz nicht wild wachsen, weil ich inaktiviere sie ja vorher. Also ich finde sie sozusagen im Wald, sorge dafür, dass sozusagen der auch dann tatsächlich tot ist, sorge auch dafür, dass die Dinge, mit denen ich die Pilze sozusagen kombiniere, dass die sozusagen auch tot sind als
also
solches.
Die Kunst müffelt die nicht und
nein,
kann auf keinen
Fall. Nein, müffelt nicht und wird auch nicht weiter verrotten, das auf keinen Fall. Und ich versuche so wenig wie möglich sozusagen die Dinge, die ich zusammenfüge, zu verändern. Sie finden sich einfach. Also mein Atelier ist quasi eine riesen Sammlung aus verschiedenen Dingen, wo dann aus verschiedenen Ecken ruft, ich gehöre mit X zusammen und Z ruft, ich gehöre auch dazu.
Und wer sind X und Z? Also was ist da so alles drin jenseits der Pilze?
Materialien wie Holz und Metall. Also im Wesentlichen sind es quasi Pilzmaterial, Zunderschwämme, Parasolpilze, andere Pilze, Holz, verrottendes Holz und Metall, verrostendes.
Und das fügen Sie dann wirklich zu sehr ästhetischen Gebilden zusammen oder gibt es auch so Ready-Mades, dass Sie einfach den Baumstamm finden mit dem Pilz drauf und dann einfach ja, irgendwie konservieren und dann hinstellen?
Manchmal gibt es wirklich diese unglaublichen Ready-Mades. Ich weiß noch, 2017 war ein Sommer, der war sehr warm und sehr feucht. Und da sind innerhalb weniger Wochen war auf den Bäumen haben sich diese verschiedenen Fruchtkörper gebildet. Und auf denen sozusagen waren aber auch die Borkenkäferspuren unglaublich stark zu sehen. Und dann habe ich quasi diese Baumstämme einfach genommen und hab mit Gold die Borkenkäferspuren nachgezeichnet. Die Pilze noch mit Kupferrost quasi sozusagen ihre dreidimensionale Gestalt sozusagen noch verstärkter versucht herauszuarbeiten. Und diese Ready-Mades, die sind wunderschön. Also ich empfinde sie als wunderschön. Für mich ist das Ästhetik.
Ja. Und während Sie das erzählen, arbeiten die Hände mit und formen, ja, immer schon dabei. Ich hätte ja sofort Lust, mit Ihnen in den Wald zu gehen. Sie würden sich, glaube ich, viel mehr Blicke noch eröffnen, als man so generell hat. Wie oft gehen Sie in den Wald?
Mehrfach im Monat versuche ich das natürlich halt zur Herbstzeit, natürlich zur Sommerzeit, so wie mir das meine Arbeit auch erleichtert. Das Schöne an Berlin ist, dass die Brandenburger Wälder ja nicht weit sind. Für mich ist die Arbeit an Pilzen sozusagen, dieses Händische auch, eine ganz wichtige Möglichkeit, mich sozusagen neben dieser Kopfarbeit, was so diese klassische Arbeit als Professorin ist, mich darin sozusagen auch auszuleben oder ein Gegengewicht zu dieser Kopfarbeit zu haben.
Und das Schleimige und das Müffelige am Händischen schreckt Sie nicht?
Weil es nicht schleimig ist und auch nicht müffelig ist, wenn man weiß, wie man mit Pilzen arbeitet, wie man sie trocknet, wie man sie konserviert, da ist dann nichts Schleimiges und nichts Müffelndes mehr.
Wenn die Biotechnologin Vera Meyer über Zukunftsfragen nachdenkt, dann geht sie zum Beispiel in den Wald und hat dort die Baumpilze im Blick. Eine spezielle Art wurde gar zur Grundlage für den avisierten Häuserbau auf Pilzgrundlage. Frau Meyer, wie kamen Sie denn darauf, dass dieses für meinen Blick immer ein bisschen schwammiges Zeug, das auf den Bäumen so herumwächst, sich dafür eignet?
Ja, also es gibt ja Pilze, die sind schwammig, so wie Sie beschrieben haben. Und dann gibt es Pilze, die sind unglaublich hart, Baumpilze. Und einer, der sozusagen, der mich sofort überzeugt hat, ist der Zunderschwamm. Wenn Sie in den Wald gehen und konzentrieren Sie sich jetzt vielleicht auf Birkenwälder oder auf Buchenwälder, tote Bäume, sehen Sie Zunderschwämme an denen wachsen. Und die haben eine unglaubliche Kraft, da können Sie sich draufstellen. Und das habe ich halt vor einigen Jahren mal gemacht. Und da kam mir sozusagen der Gedanke, theoretisch müsste man damit auch Häuser bauen können. Wenn wir weg wollen vom Erdöl, wenn wir weg wollen von Häusern, die aus Beton gebaut sind, müssen wir ja alternative, starke Materialien entwickeln, die aber trotzdem auch leicht sind. Und da sehen wir sozusagen, oder sehe ich den Zunderschwamm als geniales Material.
Ein Hoch auf den Zunderschwamm. Ich meine, es ist alles nachwachsend, es ist alles recycelbar. Was man nicht mehr will, kommt Komposti. Aber ja, kann man das wirklich beim nächsten Waldspaziergang so vom Baum mal so ein, diese schwammartigen, diese fächerartigen, großen Gebilde an meist toten Bäumen mal einen abmachen und sich draufstellen und...
Das können Sie machen, das können Sie gerne machen. Sie sollten sich ein Exemplar wählen von dem Zunderschwamm, das ein bisschen größer ist, also was weiß ich, 20, 30 Zentimeter Durchmesser. Da können Sie sich draufstellen.
Was Sie dann planen, sind natürlich Verbundstoffe, nicht Pilz pur. Mhm. Aber Sie sagen auch, leicht, und das muss dann ja auch belastbar sein, hält so ein Pilzbaum Gewitter aus? Fliegt es bei Sturm noch nicht weg oder muss das alles noch eruiert werden?
Was wir im Labor machen ist, wir kultivieren ja nicht diesen Fruchtkörper, den wir sehen, sondern wir kultivieren das Myzel auf Reststoffen aus der Agrar- und Forstwirtschaft. Und dabei bildet sich dieser Verbundstoff.
Und das gibt dann einen richtigen Ziegel?
Das gibt dann quasi einen, wir nennen es Bio-Ziegel oder Pilzziegel, der hohe Kräfte aushalten kann. Wir forschen jetzt sozusagen, wie wir bestimmte Zug, auch Druckfestigkeiten noch verbessern können, wie wir ihn wasserabweisend bekommen und so weiter und so fort. Also die Vision, an der wir arbeiten, ist, dass wir in 10 Jahren ein Pilzhaus haben werden, also 2030.
Mhm. Frau Meyer, wir sprachen vorhin schon kurz darüber, dass die Pilze auch sehr mit den Augen erleben, durchs Mikroskop und durchs künstlerische Skulpturen draus machen. Wie beflügeln sich eigentlich Kunst und Wissenschaft gegenseitig bei Ihnen selbst?
Es ist der Blick des anderen sozusagen, der auf das Tun, zum Beispiel wenn ich an der Wissenschaft forsche, ist das sehr stark strukturiert, die Ziele sind klar definiert, Anträge müssen formuliert werden, da gibt es Milestones und das ist wirklich sozusagen, man schießt einen Pfeil ab und dieser Pfeil fliegt geradeaus. in der Kunst ist der Prozess viel wichtiger und da ist dieses Meandern, dieses Suchen nach einer Antwort dominierend. Und wenn man sozusagen das zusammenfügt, ergibt sich eine andere Arbeitskultur, eine andere Wegfindung, obwohl sozusagen das Ziel immer das gleiche bleibt.
Und wie ist das so, wenn man die Lager wechselt? Was sagen die Naturwissenschaftskolleginnen, wenn sie sagen, oh, ist das schön, da mache ich eine Skulptur draus, und umgekehrt vielleicht auch die Kunstkollegen, wenn sie erfahren, dass sie das alles auch wissenschaftlich genau auseinanderlegen können und genau wissen von der Struktur, was sie da tun. Ist man da offen füreinander?
Die meisten Menschen sind wirklich offen und lassen sich auch begeistern. Und dieses Grenzgängerische ist ja, denke ich, fast jedem von uns gemein. Also sich sozusagen kreativ auszutoben, das können wir alle. Und jeder trifft für sich im Laufe des Lebens mal die Entscheidung, ist es dann nur die Wissenschaft oder ist es nur die Kunst oder ist es etwas nur das Hobby. Aber ich glaube, dass das Grenzgängertum viel mehr um sich greifen sollte. Und deshalb treffe ich erstmal auf sehr viel Interesse. Manches Mal auf Erstaunen, wie schaffst du das, wie machst du das? Und die Offenheit hat aber, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass es sich um ein Thema handelt, an dem ich arbeite, forsche, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Dass sozusagen jetzt alle wissen, okay, wir müssen neu denken.
Ich dachte auch, diese saubere Schubladensortierung, ja, Kunst, Kultur und Wissenschaft, die ist ja relativ neu in der Menschheitsgeschichte. Da Vinci hat die Mona Lisa gemalt und gleichzeitig Flugobjekte konstruiert und war einer der großen Techniker seiner Zeit. Also, dass wir das so ins...
Ja, das bin ich ganz bei Ihnen. Also diese Universalgenies sozusagen, Da Vinci oder später Humboldt zum Beispiel. Da war das sozusagen noch gang und gäbe, dass man gleichermaßen Ingenieur, Anatom, Maler sein konnte. Und irgendwann hat sich das aufgetrennt in diese zwei Kulturen. Und C.P. Snow, der hat es wunderbar in Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gesagt, diese Aufteilung in zwei Kulturen, also Natur- und Geisteswissenschaften, hindert uns daran, die wahren Probleme der Menschheit A zu erkennen und B zu lösen. Und deshalb ist es für mich ein wichtiger Antrieb, diese beiden Kulturen zusammenzuführen. Das heißt, auch im Labor habe ich öffentlich Möglichkeiten für Künstlerresidenzen. Mhm. Ich habe Künstlerinnen oder Künstler, die bei uns forschen. Und es ist schon richtig, ich treffe auch nicht immer auf Offenheit, manchmal so ein bisschen Nasenrümpfen, gerade so aus dem künstlerischen Bereich, weil ich habe ja nicht Kunst studiert. Wieso tobst du dich jetzt auch im Bereich der Kunst aus? Aber ich glaube, dass damit man umgehen muss und einfach dafür werben, oder ich werbe dafür, dass es dieses Grenzgängerische braucht, mhm, weil dieses Outside-the-Box-Denken uns nur beflügeln kann.
Zugleich trennen sie es auch. Also die Mikrobiologin heißt Professor Vera Meyer und die Künstlerin heißt V. Mehr und Mehr mit Doppel-E. Also eine gewisse Trennung brauchen sie selbst oder hat das mit Image
zu tun? Nee, das brauche ich selber auch. Ich mache schon seit 10 Jahren Kunst und es fing am Anfang viel mit Malerei, aber auch mit Tonplastiken an, mit Zeichnungen. Und V. Mehr ist quasi eine Verkürzung von Vera Meyer. Lassen Sie ein paar Buchstaben weg, landen Sie bei Vermeer. Jan Vermeer, ein Maler, den ich habe einige Jahre in den Niederlanden geforscht, gearbeitet und den habe ich dort quasi seine Malerei aus Barockzeit zu schätzen gelernt. Und lassen Sie aus Vermeer noch ein, zwei Buchstaben weg, dann landen Sie bei V. Mehr. Und diese Kunst ist ein Teil von mir, aber ja, ich bin natürlich vorrangig Wissenschaftlerin.
Das sind die ganz großen Vergleiche. Vera Meyer bei uns zu Gast. Alles über Pilze. Und eben erzählte sie ein wenig von der Verbindung von Kunst und Wissenschaft und sprach kurz über den niederländischen Barockmaler Jan Vermeer, mit dem sie sich natürlich nicht vergleichen wollte, aus dessen Initialen sie sich aber ihren eigenen Künstlernamen entlehnt hat, eben weil es bei ihm so eine Verbindung gäbe. Das hat mich neugierig gemacht, denn Vermeer ist zwar einer der penibelsten Künstler, die je gemalt haben. Es gibt ja überhaupt nur 30 Bilder von ihm aus dem ganzen Leben. Aber die Verbindung Kunst-Wissenschaft bei Vermeer, die dürfte den meisten von uns nicht geläufig sein. Und Vera Meyer erklärte sie mir damals so.
Und dazu müssen wir uns in Delft sozusagen des 17. Jahrhunderts bewegen. Das war die Zeit, in der Vermeer gelebt hat. Und sein großer Freund und auch Förderer und auch Mäzen, Antoni von Leeuwenhoek, ist der Vater der Mikrobiologie. So wird er bezeichnet tatsächlich. Und zwar deshalb, weil Antoni von Leeuwenhoek das erste Mikroskop entwickelt hat, mit dem man Bakterien sehen konnte. Und beide haben so in Delft gelebt, haben miteinander gearbeitet, sich ausgetauscht. Es gibt sozusagen die Vermutung, dass Camera Obscura vielleicht sozusagen auch einen Einfluss hatte auf die Gemälde von Vermeer. Die Optik, die Antoni von Leeuwenhoek entwickelt hat, hat Vermeer definitiv, denke ich, daran arbeiten lassen, über Perspektive verstärkt nachzudenken. Auf der anderen Seite Vermeer, was mich auch so interessiert, ich war im Museum in den Niederlanden, da konnte man sehen, wie er mit den verschiedenen Pigmenten sozusagen auch experimentiert hat. Und diese Pigmente, wir hatten das Gespräch vorhin gehabt, warum Pilze so faszinierend sind. Die Schimmelpilze, die Sporenfarbe, die Sie sehen, das, die verschiedenen von Gelb bis Schwarz ist alles da. Das sind Pigmente, die sie in ihren Sporen bilden.
Und so verbindet sich das über Jahrhunderte. Die Wissenschaft, die Kunst, die Begeisterung, das Mikroskop, Form und Farbe, sind wir einmal um die Welt sozusagen in dieser Verbindung. Frau Meyer, ganz einfach nochmal die Grundsatzfrage, die haben wir nämlich noch gar nicht geklärt. Wie sind Sie auf den Pilz gekommen? Stammen Sie aus einer Familie, die sonntags regelmäßig in die Pilze gingen oder sowas?
Nein, stamme ich nicht. Ich bin während meines Studiums, ich habe Biotechnologie studiert, auch an der TU Berlin, bin ich auf die Pilze gekommen. Es waren damals Schimmelpilze und es war damals damals klar auch eine Bedrohung. Pilze können auch krank machen und wie kann man neuartige Medikamente gegen Pilze entwickeln? Und so bin ich eigentlich in das Feld der Pilzforschung gekommen als Studentin und später war mir dann während der Promotion auch klar, wow, es ist ja nicht, das ist zu einfach, dieses Feind denke, es gibt auch diese Freunddenke und so seitdem lebe ich quasi dieses gleichermaßen. Wie kann ich in meiner Forschung oder mit meiner Forschung dazu beitragen, dass wir Pilze als Freunde bzw. auch als Feinde verstehen können und Dinge entwickeln können, mit denen wir quasi Fragen der Menschheit beantworten können.
Und ich habe ein bisschen gestaunt, weil ich hörte, dass Sie eigentlich Astrophysikerin werden wollten, also die ganz große Welt, und sind dann doch schlussendlich auf die mikroskopisch kleinen Pilzsporen gekommen. Wie passt denn das zusammen, von der ganz großen Welt in die ganz kleine kann man nicht kleine Welt, aber
es ist das Unsichtbare, das Unbegreifbare. Also Makrokosmos und Mikrokosmos, die haben mich schon immer fasziniert. Und ja, ursprünglich wollte ich Astronomie, Astrophysik studieren. Für mich war es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann doch wichtiger, im Ausland zu studieren. Und da konnte ich Astrophysik nicht studieren und habe mich dann für die Biotechnologie entschieden, für den Mikrokosmos.
Mhm. Da kommen wir nochmal auf Ihre Biografie. Sie sind 1970 geboren in Hoyerswerda und haben in Sofia studiert, in Bulgarien. Für mich war es wichtig, im Ausland zu studieren. Raus? Als das Lebensgefühl, als junge Frau, raus?
Nicht unbedingt raus, aber Entdeckertum und Neugierde auf das Unbekannte. Das hat mich schon immer getrieben. Und
Sofia, ich meine, es hätte ja auch Dresden oder Leipzig werden können.
Hätte es auch, aber das war nicht interessant für mich.
Warum nicht?
Weil es nicht zu weit weg war. Also ich lasse mich sehr gern auf neue Dinge, auf das Unbekannte ein. Und das Ausland war einfach ein Sehnsuchtsmoment. Ja.
Und Verkehrssprache damals Russisch oder haben Sie auch noch Bulgarisch gelernt?
Das war Bulgarisch, im Studium Bulgarisch. Und ich konnte das Studium dort aber nicht zu Ende führen. Da kam die Wende halt sozusagen dazwischen. Und dann habe ich das Studium wieder neu begonnen hier an der TU Berlin.
Sie sind ja ein Jahrgang, der in den Umbruchsjahren jung war, der davon sicherlich auch sehr geprägt worden war. Gab es eigentlich unter Wissenschaftlern einen ähnlichen Ost-West-Konflikt wie politisch-gesellschaftlich oder ist bei Naturwissenschaftlern im Zweifelsfall Pilz eben Pilz?
Pilz ist Pilz. Also das ist Naturwissen. Also das ist 1+1 ist auch 2. Das ist egal, wo in welcher Kultur man sozusagen oder in welcher Gesellschaft man aufwächst oder denkt oder lebt.
Aber hat das Auswirkungen auf das Arbeiten von Forschern eben auch in dieser Umbruchszeit? Waren die Verbindungen bei Forschern, bei Naturwissenschaftlern immer weniger begrenzt oder kam das auch erst nach 89, dass man sich wirklich lebhaft austauschte?
dazu muss ich wirklich sagen, kann ich auch zu wenig sagen, weil ich war ja jung in der Zeit. Also ich war ja quasi mit der Wende war ich ja 18 und die ersten ein, zwei Jahre des Studiums war ich quasi auch noch 20. Das heißt, ich habe vom Forscherleben noch nicht so viel mitbekommen, dass ich jetzt fundiert sagen könnte, dass die Wissenschaftscommunity Ost und West damals anders funktioniert haben. Das kann ich nicht beurteilen.
Haben Sie in Sofia angefangen oder haben Sie da auch zu Ende studiert?
Ich habe in Sofia angefangen und nach drei Semestern musste ich quasi oder wollte ich aufhören, weil dann damals auch nicht mehr klar war, ob sozusagen mit der Wende, mit der BRD, dass der Abschluss dort, der Diplomabschluss dort anerkannt wird, hier in der BRD. Und das muss ich auch dazu sagen, mit dem quasi Einsturz sozusagen des Systems dort, es gab kaum noch Lebensmittel zu kaufen. Wir hatten Lebensmittelmarken, es gab Wasserregime, Stromregime. Es war quasi schwierig, dort zu überleben und deshalb war die Entscheidung notwendig, wieder herkommen zu können. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass ich sie auch treffen konnte. Einfach zu sagen, ich konnte von einem Land in ein anderes Land reisen.
Und heute ist der Austausch wahrscheinlich ganz selbstverständlich ein internationaler.
In der Wissenschaft ist alles international. Da denkt man nicht.
Bewundernswert. Viele Probleme, die Welt hat, haben Naturwissenschaftler so nicht. Sie haben wahrscheinlich einen Batzen anderen, aber viele haben sie auch nicht. Vera Meyer, unser Gast, begeistert von Pilzen als Forscherin, als Künstlerin. Frau Meyer, wenn ich Sie zu Hause besuche, muss ich das Zeug auch noch essen?
Auf keinen Fall. Ich esse auch gar nicht gerne Pilze und ich kann nicht kochen.
Gute Kombination. Und wie ist das? Sie sagten vorhin, wir sind ständig von Pilzen umgeben, also von kleinen wie großen. Und Sie begeistert das. Und das spürt man auch, wenn Sie reden. Was macht dann eine Pilzforscherin privat?
Da ich sozusagen, da mir der Beruf Berufung ist, trenne ich gar nicht zwischen Arbeit und Privat. Also ich bin ganz viel in meinem Kopf unterwegs. Ich mache eigentlich, denke immer irgendwie an Wissenschaft oder Kultur, Kunst. Wir sind viel in der Natur, wir sind viel auch mit der Familie unterwegs.
Und um nochmal den Kreis zu schließen, wir sind mit diesem Pilzhaus angefangen, Frau Meyer, mit diesem Künstlerischen. Das ist natürlich schon weit gediehen, aber es ist Grundlagenforschung. Dann kommen irgendwann die Tests, Bruchsicherheit, Gewittertauglichkeit, DIN-Normen. Wann, glauben Sie, werden Sie im ersten Pilzhaus richtig schlafen und kochen?
Also richtig schlafen könnte man jetzt in Tiny Bee in Frankfurt, in unserer Skulptur Microspace. Das ist eine bewohnbare Skulptur, es ist aber noch nicht das Haus. Und im Haus wohnen und kochen arbeite ich mit unserem Team interdisziplinär dran 2030.
2030. Das
ist die Vision, ja.
Und da brauchen Sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen Fabriken, die dann dazugreifen und sagen, wir realisieren das auch. Aber die Umwelt ist für recycelbar, nachhaltig im Moment ganz offen eigentlich.
Die Umwelt, die Gesellschaft ist ganz offen und es ist erstaunlich, wie offen auch die Baubranche ist. Also wir arbeiten jetzt schon mit verschiedenen Unternehmen zusammen. Also alle, die wir im Boot brauchen, aus den Materialwissenschaften, aus der Nachhaltigkeitsforschung, aus der Architektur, aus der Baubranche, denken jetzt schon mit uns mit.
Ich merke, 2030 senden wir aus einem Pilzstudio. Vera Meyer war heute unser Gast. Ich freue mich, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Toi, toi, toi.
Besten Dank.
Dank und Gruß sind schon ein Weilchen her. Professor Vera Meyer, die Biotechnologin an der TU Berlin, war im Juli vergangenen Jahres unser Gast. Und dieses Gespräch hörten Sie heute noch einmal.